Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Vieles ist im Johannesevangelium anders als in den drei anderen, den synoptischen Evangelien. Sie heißen synoptisch, weil sie vom Inhalt her ähnlich aufgebaut sind. So findet man zum Beispiel in allen dreien einen Bericht darüber, wie Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung gemeinsam mit seinen Jüngern das Passamahl feiert und ihm eine zusätzliche Bedeutung gibt. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des christlichen Abendmahls. Für die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas ein ganz zentraler Punkt. Im Johannesevangelium dagegen ist darüber kaum etwas zu finden. Nun wird sich manch einer vielleicht fragen, was wäre, wenn es nur das Johannesevangelium als Informationsquelle über das Leben und Wirken Jesu gäbe? Nun, so interessant diese Frage auch sein mag, das ist eine sehr theoretische Frage. Denn das Johannesevangelium wurde als letztes der vier neutestamentlichen Evangelien geschrieben und der Verfasser wusste, dass sich bereits vor ihm einige Leute an den Schreibtisch gesetzt hatten, um die Lebensgeschichte Jesu nachzuzeichnen. Deshalb konnte er vieles als bekannt voraussetzen und sich auf das konzentrieren, was aus seiner Sicht auch noch wichtig war. Im Zusammenhang mit dem Passamahl am Abend vor der Kreuzigung Jesu war es eben das, was Jesus zu seinen Jüngern in diesen letzten gemeinsamen Stunden geredet hat. Und so wurde im Johannesevangelium in 5 Kapiteln die Abschiedsrede Jesu überliefert, während in den anderen Evangelien allenfalls ein paar einzelne Aussagen aus dieser Abschiedsrede überliefert sind. In dieser und der nächsten Sendung geht es sozusagen um den Mittelteil dieser Abschiedsrede, nämlich um Kapitel 15. Was die ersten Verse daraus anbetrifft, so will ich versuchen, sie mit Hilfe einiger anderer Verse zu erläutern. Ich hoffe, dass ich damit nicht allzu viel Verwirrung stifte, denn ich werde in dieser Sendung mehrmals im Bibeltext hin und her wechseln. Als Ausgangspunkt dienen die Verse 1 bis 3. Zusätzlich wird es aber auch schon mal um die Verse 6, 7, 8 und 11 gehen. Das 15. Kapitel des Johannesevangeliums ist ein Bestandteil der Abschiedsrede Jesu, die insgesamt die Kapitel 13 bis 17 umfasst. Am Ende der vorigen Sendung habe ich Sie auf eine Eigentümlichkeit hingewiesen, die man unterschiedlich deuten kann. Und zwar wird Jesus am Ende von Kapitel 14 mit folgenden Worten zitiert, die er an seine Jünger richtet. »Steht auf und lasst uns von hier weggehen.« Nun muss diese Aufforderung nicht unbedingt bedeuten, dass die Jünger sofort aufstehen und alles stehen und liegen lassen sollten. Vielleicht hat Jesus sogar hinzugefügt, bevor wir losgehen, will ich euch noch etwas über den Weinstock und die Reben erzählen. Und dann folgte der Teil der Rede, den wir heute in Kapitel 15 finden. Möglicherweise hatte Jesus, während er vom Weinstock und den Reben redete, sogar noch den Weinkelch vor sich auf dem Tisch stehen. Mit dessen Hilfe hatte er den Jüngern verdeutlicht, dass er sein Blut am Kreuz vergießen wird. Sollten Jesus und seine Jünger dagegen doch aufgebrochen sein, gleich nachdem Jesus die letzten Worte aus Kapitel 14 gesprochen hatte, dann hat er ihnen vermutlich unterwegs etwas über den Weinstock und die Reben erzählt. Manche Bibelausleger sind der Meinung, das könnte im Kidrontal oder am Hang des Ölbergs gewesen sein, weil damals dort Wein angebaut wurde. Demnach wäre Jesus mit seinen Jüngern durch einen Weinberg gegangen, während er seine Abschiedsrede fortsetzte. Hell genug war es trotz der nächtlichen Stunde, denn das Datum des Passafestes richtet sich jeweils nach dem Vollmond. Aber auch der folgende Erklärungsversuch hat etwas für sich. Vielleicht ist Jesus mit seinen Jüngern in dieser Nacht am Tempel vorbeigekommen. Die Tore standen in den Passanächten im Gegensatz zu sonst weit offen. Diese wunderbar verzierten Tore an sich sollen fast schon eine Touristenattraktion gewesen sein. Sie wurden in Griechenland geschmiedet, mit einem Floß durch den Hellespont, die berühmte Meeresenge, gebracht und schließlich auf dem Landweg nach Jerusalem transportiert. Die Tore waren aus Bronze hergestellt und in sie war ein goldener Weinstock eingearbeitet. Dass der Wein das Volk Israel symbolisiert, geht aus verschiedenen Versen im Alten Testament hervor. So heißt es in Psalm 80, »Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat.« Die beiden folgenden Verse stammen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 5. Dort ist ganz am Anfang zu lesen, »Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe.« Und zum Schluss dieses Weinbergliedes heißt es dann, »Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit, doch siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.« Das folgende Beispiel stammt aus dem Buch Jeremia. Hier vergleicht Gott das Volk Israel mit einem Weinstock und spricht, »Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock?« Und zu guter Letzt noch ein Vers aus dem Buch des Propheten Hosea. Dort heißt es, »Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt.« Also, der Weinstock bzw. der Weinberg sind im Alten Testament ein ziemlich häufig verwendetes Bild für das Volk Israel. Und gerade diese Tatsache macht das, was Jesus nun zu seinen Jüngern sagt, zu etwas Besonderem. Denn er wagt doch tatsächlich zu behaupten, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. So steht es in unserem Bibeltext ganz am Anfang von Johannes 15. Diese Behauptung muss in den Ohren von Menschen, die im Alten Testament tief verwurzelt sind, gleich in doppelter Hinsicht einer Revolution gleichkommen. Nicht genug, dass Jesus den Weinstock als Symbol für sich in Anspruch nimmt, er sagt auch noch, ich bin der wahre Weinstock, so als ob Israel es nicht wäre. Die religiösen Führer der Israeliten hätten sicher geschäumt vor Wut, wenn sie davon etwas mitbekommen hätten. Jesus, der wahre Weinstock. Ähnliche Vergleiche sind an etlichen Stellen des Johannesevangeliums zu finden, auch wenn sie als solche nicht immer ganz so deutlich erkennbar sind. Johannes der Täufer zum Beispiel war ein Wegbereiter Jesu Christi. Während Jesus das wahre Licht der Welt ist, ist Johannes der Täufer sozusagen ein reflektiertes Licht. Ebenso ist Jesus das wahre Brot des Lebens, während das Brot, das zur Zeit der Wüstenwanderung als Manna vom Himmel fiel, die Menschen nur für kurze Zeit satt machen konnte. Welche Konsequenzen hat es nun aber, wenn jemand Jesus anstelle des Volkes Israel als wahren Weinstock anerkennt? Warum zieht Jesus überhaupt diesen Vergleich? Nun, er will seinen Jüngern offenbar deutlich machen, dass sie sich nicht in erster Linie auf ihre jüdische Herkunft berufen und sich der jüdischen Religion verpflichtet fühlen sollen, sondern ausschlaggebend ist, dass sie mit Jesus Christus verbunden sind, ebenso wie die Reben mit einem Weinstock. Entsprechend gilt für uns heute, es kommt nicht darauf an, zu welcher Kirche oder zu welchem Gemeindeverbund wir gehören oder ob wir aus einer frommen Familie stammen, sondern ob wir eng mit Jesus verbunden sind. Das ist die entscheidende Frage. Interessant finde ich, dass Jesus in Vers 1 unseres Bibeltextes auch seinen himmlischen Vater erwähnt und ihn als Weingärtner bezeichnet. Im Alten Testament wird Gott eher mit dem Besitzer eines Weinbergs verglichen. Hier nun also der Vergleich mit einem Weingärtner, der sich mit Sachverstand und Hingabe um seinen Weinberg kümmert. Weiter mit Vers 2. Hier wird vorausgesetzt, dass die Reben mit dem Weinstock verbunden sein müssen, um Frucht bringen zu können. Jesus sagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, der Weingärtner, wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Dieser Vers unterscheidet hier zunächst einmal zwischen zweierlei Reben. Es gibt welche, die Frucht bringen, und solche, die keine Frucht bringen. Diejenigen, die Frucht bringen, damit sind Menschen gemeint, die ihre Sünden durch Jesus losgeworden sind und nun so leben, dass sie dem himmlischen Vater Freude bereiten. Mit den Reben, die keine Frucht bringen, sind dagegen Menschen gemeint, die zwar von der Erlösung durch Jesus profitiert haben, die aber im biblischen Sinne eben keine Frucht bringen. In unserem Bibeltext wird das Fruchtbringen übrigens in drei Klassen eingeteilt. Im deutschen Bibeltext behilft man sich damit, dass hier von Frucht, von mehr Frucht und von viel Frucht die Rede ist. Doch zunächst möchte ich auf die Frage eingehen, was mit den Reben passiert, die keine Frucht bringen. Der Weingärtner wird sie wegnehmen, heißt es in Vers 2. Was genau damit gemeint ist, können wir in Vers 6 nachlesen. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Geht's Ihnen auch so, dass Sie bei diesem Satz unwillkürlich an die Hölle denken? Demnach würden also Menschen, die zu Jesus gehören, ins Feuer geworfen werden. Doch das ist schier unmöglich. Menschen, die zu Jesus gehören, werden nicht in die Hölle geschickt, nur weil sie keine Frucht bringen. Gott sei Dank. Offenbar müssen wir den Vergleich in Vers 6 grundsätzlich anders anpacken. Es ist schlichtweg falsch zu argumentieren, ein gläubiger Mensch wird hier mit einer Rebe verglichen, die ins Feuer geworfen wird, also wird auch dieser Mensch ins Feuer geworfen. Richtig ist vielmehr, sich zu überlegen, eine Rebe, die keine Frucht hervorbringt, wird ins Feuer geworfen. Und was geschieht nun mit einem gläubigen Menschen, der keine Frucht bringt? Ein Bibelvers aus dem Galaterbrief spricht ebenfalls für diese Betrachtungsweise. Dort in Kapitel 5 schreibt der Apostel Paulus, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Hier wird eindeutig gesagt, die Frucht entsteht durch den Heiligen Geist im Leben eines gläubigen Menschen, also eines Menschen, der bereits Erlösung erfahren hat. Und sollte diese Frucht nicht entstehen, so ist dieser Mensch immer noch ein erlöster Mensch. So sehe ich das jedenfalls. Anders ausgedrückt, wenn Jesus am Anfang von Kapitel 15 über den Weinstock und die Reben spricht, dann geht es nicht um das Erlöstsein oder Nicht-Erlöstsein, sondern um die Frage, ob Christen für ihren Herrn Frucht bringen. Die Voraussetzung für ein fruchtbares Leben ist eine enge Verbindung zu Jesus Christus. In den Versen 7 und 8 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Statt ihr werdet meine Jünger, müsste man im heutigen Sprachgebrauch wohl sagen, und ihr werdet euch als meine Jünger erweisen. Und das wiederum hat, Gott sei Dank, auch Auswirkungen auf diejenigen, die die Frucht bringen, also hoffentlich auch auf sie und auf mich. Denn in Vers 11 heißt es, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Doch zurück zu der Fragestellung, was mit gläubigen Menschen passiert, die auf Dauer keine Frucht bringen. Nach Vers 6 sind sie mit einer Rebe vergleichbar, die verdorrt und weggeworfen wird. Eine verdorrte Rebe wird einfach verbrannt. Doch was geschieht mit einem solchen Menschen? Eine ganz allgemeine Antwort lautet, er wird vom Ort des Fruchtbringens erst einmal weggebracht. Das habe ich schon häufiger erlebt. Ein Pastor zum Beispiel, der durch sein fragwürdiges Verhalten dazu beiträgt, dass seine Gemeinde Schaden nimmt, verliert seine Stelle und muss sich fortan auf andere Weise seine Brötchen verdienen. Obwohl er seinen Arbeitsplatz gewechselt hat, bleibt er natürlich trotzdem ein Christ und bringt möglicherweise eines Tages auch wieder Frucht. Vielleicht nie wieder als Pastor, dafür aber in seinem neuen Wirkungskreis. Nun möchte ich noch auf jene Reben zu sprechen kommen, die Frucht bringen. Über sie haben wir in Vers 2 gehört: Eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er, der Weingärtner, reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Einige Leute verstehen unter Reinigung das Beschneiden der Rebe, also das Abschneiden von unnützen Teilen der Pflanze. Wenn man aber vom griechischen Bibeltext ausgeht, ist hier wirklich nur vom Reinigen im Sinne von Säubern die Rede. Ich denke, dass in der Praxis jedoch beides geschieht, Beschneiden und Reinigen. Manchmal muss Gott uns etwas wegnehmen, wenn es uns daran hindert, für ihn Frucht zu bringen. Das tut dann meistens sehr weh. Aber glücklicherweise ist es häufig ausreichend, dass Gott im übertragenen Sinne die Weinrebe reinigt. Als ich einmal in Israel war, habe ich in der Gegend von Bethlehem etwas beobachtet, was ich vom Weinanbau in meiner Heimat absolut nicht kannte. Und zwar hingen die Weintrauben teilweise so tief, dass sie wohl den Erdboden berührt hätten, wenn man die Weinstöcke nicht mit Steinen abgestützt hätte. Die Bodennähe hatte allerdings den Nachteil, dass die Trauben durch Spritzwasser schmutzig wurden, wenn Regen auf den Boden fiel. Auch manche Schädlinge versuchten, die Trauben für sich zu erobern. Deshalb wurden sie tatsächlich gereinigt, indem man sie mit frischem Wasser abspritzte. In biblischer Zeit hat man sie wahrscheinlich mit viel Mühe abgewaschen. So ist also das Waschen der Reben, wie es in Vers 2 erwähnt wird, ein schönes Bild dafür, mit wie viel Liebe sich Gott um Menschen kümmert, die Frucht für ihn bringen. Ich komme jetzt zu Vers 3 unseres Bibeltextes. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Na klar, die Jünger werden nicht geduscht wie die Weinreben, sondern ihre Reinigung geschieht durch das Wort Gottes. Und ich kann Ihnen sagen, das Wort Gottes macht wirklich nicht nur sauber, sondern rein. Denn es hat die Kraft, die Seele eines Menschen zu reinigen. Im ersten Petrusbrief heißt es zu diesem Thema: Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Tja, fast könnte man sagen, ohne das Wort Gottes würden saubere Seelen eine Utopie bleiben. Ein bisschen bodenständiger drückt Psalm 119 diesen Sachverhalt aus. Dort wird die Frage gestellt: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und die Antwort lautet: Wenn er sich hält an deine, also an Gottes Worte. Dieser Vers zeigt, dass die Erlösung durch Jesus Christus kein Freibrief dafür ist, das eigene Leben völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Wenn sich der junge Mann, und auch Sie und ich, wenn wir uns leichtfertig über Gottes Worte hinwegsetzen, zeigen wir damit, dass wir Gott nicht wirklich lieben. Abgesehen davon macht ein solches Verhalten einen denkbar schlechten Eindruck auf diejenigen, die wir doch für Gott gewinnen wollen. Gott kann sein Wort übrigens auch dazu gebrauchen, uns demütig zu machen und uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Gedemütigt zu werden ist nicht angenehm, aber wenn Gott es tut, sollten wir es uns gefallen lassen, weil es nur zu unserem Besten dient. Ebenfalls in Psalm 119 heißt es: Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Eine große Gefahr in den christlichen Gemeinden geht meines Erachtens von Menschen aus, die viel auf die Beine stellen wollen, um Gott zu gefallen, die aber keine Zeit dafür finden, die Bibel zu lesen und sich durch Gottes Wort korrigieren und durchs Leben leiten zu lassen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 1 bis 3 sowie die Verse 6, 7, 8 und 11. Diese zusätzlichen Verse werden auch in der nächsten Sendung noch einmal auftauchen. Doch ich verspreche Ihnen, dann ziemlich schnell wieder in geordnete Bahnen zurückzukehren. Das heißt, dass ich den Bibeltext dann Vers für Vers in der richtigen Reihenfolge vorlesen werde. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.